Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 4: Erfolgsschmiede der westfälischen Siegerhengste. Zu Gast bei Hengstausbilder Stefan Holtwiesche. Die Vorbereitung von Jungpferden zu Körungen und Stutenleistungsprüfungen sind sein Spezialgebiet. Gleich 2 Jahre in Folge war Stefan Holtwiesche für die Vorbereitung des westfälischen Siegerhengstes der Dressurpferde verantwortlich. Britta Knaub spricht mit ihm über seine tägliche Arbeit und seine Erlebnisse rund um die Körungen der Reitpferdehengste. Wie erkennt er schon im Fohlenalter einen guten Hengst? Und wie fühlt es sich an, 2 Jahre in Folge den Siegerhengst vorzustellen?
Herzlich willkommen, Stefan Holtwiesche.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer. Seit 2009 bist du mit deinem eigenen Ausbildungsbetrieb hier zu Hause im westfälischen Gescher. Wie war dein Lebensweg bis hierhin?
Ja, ich komme gebürtig aus Mahl, vom kleinen landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern, wo wir Bullenmast und Pensionspferdebetrieb hatten und hatte immer schon Spaß am Reiten. Damals haben wir dann auch Provinzialturnier, Kreismeisterschaften, halt immer im Verbund geritten über Roman. Das war mit Opa Roman sehr, sehr angesehen damals und sehr viel gemacht. Dann wollte ich Bereiter lernen, das durfte ich nicht. Meine Eltern haben gesagt, lern erst was Vernünftiges, lern erst einen handwerklichen Beruf, und dann habe ich Schlosser gelernt. Was ich sagen muss, was auch sehr gut war, da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar drüber. Habe dann nach der Prüfung noch eine zweite Lehre hinterhergeschoben, dann als Bereiter bei Heiner und Nina Roman. Nach der Lehre dann zur Hengststation Holtenbrink, was mir immer noch, weil wir sind immer noch sehr gut verbunden, eine freundschaftliche Beziehung besteht da immer noch zu. Dann aber nach 2 Jahren gemerkt, gut, am Ende mein Talent zum Springreiten war irgendwo nicht gut genug, um davon meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Woran ich dann immer Spaß hatte, war halt die Hengststation bei Holtenbrink, und dann hatten die, früher waren die sehr eng verbunden zu Paul Baune. Und dann bin ich dann gewechselt und war dann 1,5 Jahre bei Paul Baune im Betrieb und habe mein jetziges Standbein erlernt, so ein bisschen. Bei Baune war es unheimlich ordentlich, der war sehr präzise und gewissenhaft, und ja, das habe ich mir sehr viel von abgeguckt. Und dann haben wir uns 2007 erst auf einer kleinen Anlage in Mahl in der Nähe meiner Eltern selbstständig gemacht. Nach dem ersten Jahr hatten wir dann Glück, hatten von der Familie Kellerwissel den Hengst Son of Cologne später. Der war sofort Reservesieger. Dann hat sich das so alles so nach und nach ergeben. Wir hatten da 15 Boxen, die wurden dann schnell zu wenig. Und dann 2009 durch einen Zufall haben wir dann halt die Anlage hier in Gescher gefunden. War erst sehr groß im ersten Moment für uns so zum Anblick, wenn man erst 15 Pferde hat und hat dann auf einmal ein Volumen von 40 Pferden. Auch nicht einfach. Wir sind dann nach hier gekommen, weil alle Besitzer natürlich den Weg nicht mitgegangen sind. Und weil sie gesagt haben, Mensch, so weit weg, und was willst du? Und dann sind wir mit 8 Pferden vor 2009 nach Gescher gezogen.
Ah, und haben uns jetzt 15 auf 8 erstmal reduziert und ja, dann weiter aufgebaut?
Genau, und dann weiter aufgebaut. Und durch halt den Reservesieger haben dann auch so Leute wie Tönne Schulze-Haverdick oder Mathieu Beckmann schon ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und haben uns dann auch schnell ein bisschen mit unterstützt. Haben dann davon Hengste bekommen und haben dann am Ende, sind wir jetzt bei gut 150, 160 Pferden.
Die jetzt aktuell auf deinen Betrieben stehen.
Richtig.
Das ist ja ein großer Schritt von 8 2009 bis jetzt zu über 100. Ja, dass du dein Handwerk gut gelernt hast in deinen letzten Jahren, das hat man ja auch gemerkt auf unserem westfälischen Körplatz. 2022 und 2023 hast du gleich 2-mal hintereinander den Siegerhengst gestellt bei den Dressurpferden. Was war das für ein Gefühl letztes Jahr im Dezember, als klar war, es hat jetzt nochmal gereicht und der Siegerhengst kommt wieder aus meinem Betrieb und ich darf wieder mit der Schärpe in die Bahn marschieren als Letzter?
Das war natürlich ein grandioses Gefühl, ne? Das muss man einfach sagen. Man arbeitet da zwar drauf hin, am Ende ist jedes Pferd verschieden, man versucht es, aber am Ende spielen so viele äußere Faktoren eine Rolle. Aber es hat, glaube ich, in dem Moment alles geklappt. Er kam immer als erstes in die Bahn, hatte auf den Dreiecksbahnen schon einen Spitzenauftritt und dann an der Longe, der trug sich, der wollte alles richtig machen. Der hat da schon alles gut gemacht, muss man sagen. Dass es dazu gereicht hat, war dann natürlich umso schöner.
Ja, bestimmt ein ganz bedeutendes Gefühl. Im Jahr davor war es V-Power, den du als Siegerhengst in die Bahn führen durftest. Ein Sohn aus dem ersten Jahrgang des Viva Gold. Den hast du ja schon seit Fohlenalter bei dir, nicht in Ausbildung, aber schon auf deinem Betrieb gehabt und kennst ihn, seit er Fohlen war. Wann war dir klar, dass V-Power da ein ganz besonderes Pferd ist, das du vorbereitest?
Bernd brachte den als Fohlen zu uns und dann haben wir ihn einmal laufen lassen. Das war schon gut, aber das gibt's ja öfters. So, dann hat er sich so ein bisschen verwachsen, wie das auch normal ist. Dann haben wir ihn aber, bevor der in die Wiese gegangen ist, schon einmal laufen lassen. Die gehen bei uns nochmal alle von Mai bis Ende Juli in die Wiese.
Zweijährig.
Finde ich wichtig, weil am Ende, die müssen noch lange genug im Stall sein, tut denen das gut, wenn sie auch noch mal draußen sind. Auf jeden Fall, wir haben den vor der Wiese noch einmal laufen lassen. Das war schon besonders. Der kommt rein, der hat sofort Präsenz, der guckt dich an. Das war da schon sehr gut, ne? Und dann ist er in die Wiese gegangen und dann, ja, haben wir ihn Ende Juli von der Wiese geholt, wieder reingeholt. Außer Wiese in der Halle laufen lassen. Das war einfach, ja, ich kann nur sagen, abnormal.
Jetzt haben wir ihn ja auch schon ein paar Mal unterm Sattel gesehen. Gerade letzte Woche noch bei einer Hengstschau. Was hältst du jetzt von ihm? Wie gefällt er dir jetzt unterm Sattel? Was sagst du zu der weiteren Entwicklung?
Das Pferd hat sich unheimlich maskulin ausgelegt. Er ist mehr Pferd geworden. Er hat das gehalten, was ich mir damals darunter versprochen habe, muss ich sagen.
Was macht denn für dich überhaupt einen richtig guten Hengst aus? Wie stellst du dir das vor, wenn du die jetzt, sagst du, jetzt holst sie im Juli rein von der Wiese, wie stellst du dir es dann vor, dass es dann wirklich bis zur Körung gehen kann?
Am Ende ist, der erste Eindruck muss einfach passen. Du musst ein Pferd angucken, der muss große Augen haben, der muss irgendwo Aufrichtung haben, der muss einen passenden Körperbau haben, der muss nicht zu langbeinig sein, weil am Ende müssen wir auch ein bisschen an Haltbarkeit denken. Aber trotzdem, der muss das gewisse Etwas haben. Und der Hengst jetzt, V-Power, hatte einfach alles. Der kam in die Halle, da kriegtest du schon, wenn der sich in Bewegung setzte. Und das hat der vom ersten bis zum letzten Tag bis zur Körung gehabt. Du hast einfach jedes Mal eine Gänsehaut gehabt, wenn du den gearbeitet hast. Das war ein Pferd, der wollte immer. Und der hat mich nicht einen Tag enttäuscht. Und das war mir auch so zwischen Vorauswahl und Körung. Waren natürlich unwahrscheinlich viele Gebote auf dieses Pferd schon. Und ich habe zu Bernd gesagt, ich sage, wenn da nichts, das Pferd hat einfach alles, was ein Hengst braucht. Und ich glaube nicht, dass er zu schlagen ist. Und das sage ich nicht so schnell, aber an das Pferd habe ich vom ersten Tag geglaubt. Und er hat es auch nicht verkauft gehabt im Voraus, obwohl es war schon, wo ich gedacht habe, wenn es bei mir gewesen wäre, ich glaube, ich hätte verkauft. Aber er hat alles richtig gemacht.
Ja, auch großes Glück für uns alle, dass er da nicht schwach geworden ist. Als Auktionsspitze hat er dann ja auch den Körplatz verlassen oder den Hengstmarkt, 1,2 Millionen Euro. Und ich glaube, bis heute hat er auch wenig enttäuscht. Jetzt sind wir sehr gespannt auf den ersten Jahrgang. Ich denke, die ersten Fohlen werden jetzt bald fallen, die wir dann auch auf unseren...
Ich habe schon welche gesehen.
Du hast schon welche gesehen?
Das sieht spitze aus.
Ja, sehr gut. Ja, super. Dann freuen wir uns auch, wenn wir die demnächst mal bei unseren Fohlen ausweilen oder den nächsten Fohlenauktionen sehen werden. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Ja, du hast vorhin schon von Bernd Göke, dem Züchter von V-Power, gesprochen. Ich weiß ja, dass du schon länger mit ihm zusammenarbeitest, immer wieder Pferde, Fohlen von ihm hast. Das ist ja dann auch total toll, wenn es von solchen Erfolgen gekrönt ist, diese lange Freundschaft oder Geschäftsbeziehung. Aber wir wissen ja auch alle, dass es nicht immer so ist und dass nicht jedes Pferd Siegerhengst sein kann. Wenn jetzt mal Leute auf dich zukommen, die gern möchten, dass du einen Hengst vorbereitest und eine Studie zur Stuten Leistungsprüfung und du aber merkst, ist vielleicht jetzt nicht so, dass es die Erwartungen der Züchter erfüllt. Was machst du dann?
Also es ist oft so, dass ich es gar nicht schaffe, so über diesen Frühjahr loszufahren, mir die Hengste anzugucken. Dann schicken mir Besitzer Fotos, Videos. Dann, wenn ich mir ein bisschen was drunter vorstellen kann, bringen die den. Wir arbeiten in 4-6 Wochen, treffen uns hier wieder. Und dann wird entschieden, hat das Sinn oder hat das keinen Sinn. Weil am Ende jedes Pferd sich auch noch entwickelt. Ich hatte letztes Jahr einen Hengst, den hatten die Leute gebracht. Dann habe ich gesagt, du, es tut mir leid, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber bitte, bitte. Und am Ende war das Pferd, hat sich so extrem weiterentwickelt in der Arbeit, dass er zugelassen worden ist zur Körung, am Ende leider nicht gekürt, aber doch noch gut verkauft. Ist ja auch dann der Grund auch gut, ne? Aber am Ende muss man schon ehrlich sein und sagen, ich glaube nicht daran. Und das haben wir dieses Jahr auch, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Wir haben immer so, dass wir zwischen 40 und 45 Hengste aufstallen zur Arbeit. Und am Ende haben wir dieses Jahr 35 Hengste zur Körung vorgestellt, die Zulassung zur Körung gekriegt haben. Das ist ja auch am Ende
Wahnsinn.
Schon viel. Und das hat echt gut gelaufen dieses Jahr, das muss ich auch sagen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das hat keinen Sinn, um wieder nach Hause oder in die Wiese und einen anderen dafür wieder aufnehmen.
Ja, da muss man dann ja auch einfach so ehrlich zu sich selber und zu den Besitzern sein. Und am Ende danken sie es ja wahrscheinlich dann auch mit dem Vertrauen fürs nächste Pferd.
Genau.
Ja, der Siegerhengst 2023 hat ja einen etwas anderen Weg zu dir gefunden als der Siegerhengst von 2022 V-Power. Dark Dynamic, Sohn des Dreamball, war erst Preisspitze auf unserer Fohlenauktion. Ich glaube knapp 60.000 Euro, 62.000 Euro hat er damals gekostet. Damals ist er noch Deichgraf. Hat dann da den Besitzer gewechselt. Wie kam er denn dann eigentlich zu dir und in deine Vorbereitung?
Ja, da wieder, um ein bisschen zurückzufahren, ist mit der Familie Holpenbrink pflege ich immer noch ein freundschaftliches Verhältnis. Der Sohn Simon hat den Betrieb jetzt oder ist jetzt mit in den Betrieb eingestiegen, macht die Hengste da vor Ort, aber am Ende hat er noch nicht die Erfahrung. Jetzt hat er das Pferd auf der Vorauswahl einen sehr guten Auftritt und irgendwo passte alles zusammen. Und Simon hat sich vielleicht nicht so hundertprozentig selber alleine zugetraut, rief mich daraufhin an, ob ich mir vorstellen könnte, das mit ihm zusammen zu machen. Und dann habe ich gesagt, du, am Ende können wir es gerne machen. Dann kam er nach der Vorauswahl zu uns und dann Simon, der ist noch zwischendurch mal gekommen und hat mir das aber dann am Ende überlassen, weil er sagte, am Ende geht's, der Hengst soll bei uns auf Station bleiben. Mir ist es schon wichtig, dass du das mit deiner Erfahrung auf den Punkt bringst und gut, das ist kein böses Wort geflossen, das war einfach ein Gefallen und das macht einfach eine Freundschaft am Ende aus und am Ende ist es dann mit dem Siegerhengst gekrönt worden, das besser ging es eigentlich nicht.
Ja, was eine schöne Geschichte, auch über die Freundschaft zur Familie Holpenbrink, wo der Hengst ja jetzt steht und wo du ja auch dann lange gearbeitet hast. Wenn wir jetzt mal nicht nur von den Erfolgen der Körung sprechen, sondern auch, was vielleicht mal hinter den Kulissen passiert, gibt es da irgendwie ein Erlebnis für dich, was du sagst, das ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben oder was überhaupt eine Körung für dich ausmacht, unabhängig von den Erfolgen?
Unsere Körungen, die fallen ja alle sehr nah zueinander von allen Verbänden und wir sind natürlich eine große Gruppe, auch Ausbilder, das hat sich immer mehr spezialisiert. Die Ausbilder sind immer die gleichen, die sich auf jeder Körung treffen. Für mich ist einfach unheimlich, der Zusammenhalt finde ich wichtig. So am Ende muss man nicht abends irgendwo schickimicki mit irgendwelchen Besitzern essen gehen. Ich finde immer, am Ende kommt es drauf an, wir können abends eine große Pizza bestellen, eine Flasche Whisky mit Cola auf dem Tisch, was anderes zu trinken, mit allen, mit den Besitzern dazu, mit den Pflegern, die auch einen ganz großen Anteil an unserem Erfolg haben. Das muss man auch immer wieder sagen, weil das können wir nicht alleine. Und die anderen Ausbilder, wir treffen uns dann in einer Stallgasse und dann machen wir abends, haben wir einfach Spaß miteinander, ne? Dass wir einfach schön in Ruhe eintrinken und am Ende ist der Kuchen groß genug und der Neid muss nicht noch größer werden und ich finde, der Zusammenhalt ist das Wichtigste, was wir haben.
Also würdest du sagen, dass zwischen den Ausbildungsstellen, den Ausbildern wenig Konkurrenzdenken herrscht?
Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Natürlich will jeder irgendwo auch vorne stehen, das ist auch so, aber man muss trotzdem versuchen, es nicht alles zu ernst zu nehmen, ne? Umso ernster du es nimmst und der Konkurrenzkampf ist natürlich irgendwo da. Jeder möchte gerne einen Siegerhengst haben, aber am Ende finde ich trotzdem, ist der Kuchen groß genug und jeder soll seine Arbeit gut machen, aber am Ende auch das Freundschaftliche, was wir untereinander haben, weil wir uns jede Woche sehen, nicht vernachlässigen.
Und irgendwann braucht ja auch jeder mal die Hilfe von dem anderen auch auf so einer
das
Körung.
Ist so.
Ja, kommen wir noch einmal zurück zur westfälischen Körung 2023. Da hast du ja neben dem Siegerhengst auch noch den Preis für den besten Vorführer erhalten. Was bedeutet dir das?
Ganz ehrlich, das war sehr emotional für mich, weil ich ja diesen Job schon sehr lange mache und ich ihn bis jetzt noch nie hatte. Jeder hat immer gedacht, ich habe ihn lange gehabt, weil ich immer so viele Hengste vorgestellt habe. Am Ende habe ich ihn nie gekriegt. Und immer, wenn das dann mal zur Sprache kam, ja, du hast ihn doch schon dreimal gehabt. Nee. Und am Ende war das für mich dann in dem Moment, war es schon schön, muss ich sagen. Ich war schon ein bisschen traurig das Jahr vorher, weil da lief alles sehr gut. Und aber dieses Jahr war es einfach, ja, für mich war es ein sehr emotionaler Moment.
Ja, da lief ja auch auf der Körung insgesamt für dich alles rund, weil wir haben vom Siegerhengst gerade gesprochen. Aber im Anschluss kam ja auch noch der Hengstmarkt. Da hattest du einen Hengst auch aus deinem eigenen Besitz, Prämienhengst von Total McLaren, der dann zum Spitzenpreis von 700.000 Euro an das Gestüt Schönweide verkauft wurde. Den Hengst hast du ja im Alter von 3 Tagen schon entdeckt und als Fohlen gekauft. Was hast du da schon in ihm gesehen?
Gut, zur Familie Schulte verbindet mich auch ein sehr besonderes Verhältnis. Mein erstes Pferd, was ich gekauft habe vor 18 Jahren, mein erstes eigenes Pferd, war eine Baloo-Stute aus der Zucht von Heinz und Elisabeth Schulte. Und da fing alles mit an im Grunde. Die Stute hatte ich eine Stutenprüfung mitgemacht, die habe ich in die Zucht genommen, dreijährig. Die hat bis jetzt 5 gekörte Söhne. Und da habe ich viel Glück mit gehabt und ich finde immer, wenn man Glück mit jemandem hat, dann hat Herr Schulte mich vor seinem Tod im Sommer angerufen, musst dir bei mir Fohlen angucken. Dann habe ich gesagt, die beiden hätte ich gerne. Dann sagt er, du, nimm sie mir alle 4 ab, ich mache den guten Preis. Dann habe ich die 4 gekauft, habe ich auch Glück mit gehabt. jetzt ist Herr Schulte gestorben, Heinz ist gestorben und ja, Lisa, wenn sie irgendwelche Probleme hat, ruft sie auch nochmal an. Du und das Fohlensäufen, ich kannst du mir mal helfen, fahre ich da auch gerne hin. Jetzt rief sie mich an, ich habe einen Fohlen. Bin ich hingefahren, das Fohlen stand in der Box, Rappe, schönes Gesicht, guckte mich ganz keck an. 3 Tage alt, ist auch nicht so einfach, ne? So, jetzt war Total McLaren natürlich erster Jahrgang, auch ein bisschen interessant vielleicht. Ich sage, nimm's Fohlen noch einmal raus. Der machte so 2, 3 Schritte aus der Box. Da habe ich mir, boah, das sieht nicht so schlecht aus. Und dann auf dem Hof, dann war es alles natürlich noch sehr wackelig und wie so ein 3 Tage altes Fohlen halt ist. Und dann sagte sie, du, morgen kommt noch Dr. Schleppinghoff, der guckt sich das Fohlen noch mit einem Hengstaufkäufer an. Und habe ich ihr gesagt, ich sage, du, Lisa, pass auf, wie kann's gehen? Ich würde den gerne haben. Und dann sagt sie, ich habe Dr. Schleppinghoff den erste Wort gegeben. Wenn das morgen nicht klappt, kannst du ihn haben. Dann kam Schleppinghoff mit diesem Aufkäufer und der sagte, ja, puh, 4 Tage. Ich kann mich da noch nicht so super reindenken. Wir kommen in 2 Wochen nochmal wieder. Und dann hat Lisa mich angerufen das und hat mir gesagt, du kannst ihn haben. Das war auch, der war jetzt nicht ganz günstig, aber für ein 3 Tage altes Fohlen habe ich immer gedacht, boah, Hauptsache, der kann auch am Ende laufen, ne? So, das ist auch so, das ist nicht selbstverständlich.
Und der überlebt so lange.
So, genau. Aber trotzdem, ich habe ihn gekauft, ich habe gedacht, wenn du einen haben willst, ein Rappe, erster Jahrgang, Fohlen mochte ich leiden, musst du es riskieren. Und am Ende ist es aufgegangen.
Ja, da hattest du dann ja wirklich nicht nur sehr viel Glück mit, sondern hast auch dein Gespür wieder walten lassen und es hat geklappt.
Ja.
Ja, jetzt sind wir auch gespannt, wie der sich, Trocadero heißt er jetzt, auf Gestüt Schönweide, wie das jetzt weitergeht. Ich denke, er wird jetzt demnächst bestimmt auch mal auf einer Hengstshow auftauchen. Hast du ihn schon unterm Sattel gesehen?
Ich habe ein kleines Video gesehen. Aber
und das zufrieden?
Sieht schon sehr vielversprechend aus, ja.
Sehr gut. Ja, du hast vorhin kurz angesprochen, dass du auf der Vorauswahl schon sehr viele Hengste hattest und viele Hengste zugelassen bekommen hast für die Körung. Ich glaube, bei uns hattest du über 10 Pferde bei den Dressurpferden.
12 Dressurhengste und 3 Springer.
Das ist ja ein ganz schönes Mammutprogramm und gerade auch bei den Dressurpferden, die dann longiert werden müssen. Wie schaffst du das, dich dann wirklich auf jedes Pferd nochmal individuell einzustellen?
Ich muss sagen, ich habe mit unserer Alina hier eine junge Frau, die sehr gut longiert. Aber ich die Dressurhengste fast ausschließlich selber longiere vor der Körung. Also ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel longiert. Ich stehe von morgens bis abends in der Halle und ich muss sagen, dann hast du auch für jedes Pferd so ein bisschen das Gespür. Wir arbeiten die Pferde viel vorwärts, abwärts, weil am Ende muss der Rücken locker sein. Die müssen Kraft im Rücken kriegen. Dieses nach oben binden und dass sie dann oben so ein bisschen an der Senkrechten laufen, ist nicht so einfach hinzukriegen. Aber am Ende ein gutes Pferd kann es und ein nicht so gutes Pferd hält es nicht. Am Ende musst du dann doch so ein bisschen auf den Moment hoffen. Wenn die jeden Tag in der Hand gehabt hast, weißt du auch, wie die sind. Natürlich hat man immer wieder Situationen, die man nicht einordnen kann oder nicht vorher einsehen kann. Wie mit dem Escola auf der Körung, der mich umgesprungen hat, weil sich hinter ihm einer aufgestanden ist und die Jacke runtergefallen ist, er so erschrocken hat und mich einfach umgerammt hat. Passiert auch. Trotz und alledem versucht man natürlich, das immer wieder so gut wie möglich hinzubekommen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr im Stall, das war top organisiert. Dani hat vorher die Trensen alles fertig, die jeder wusste, was er machen musste. Es war auch ein Pflaster. Wir hatten jedes dritte Pferd, war einer von uns, der mit aufs Dreieck ging. Ich konnte wieder zurückkommen. Ich hatte nicht einmal Stress selber. Ich konnte die Ruhe selber halten und die überträgt sich am Ende aufs Pferd. Und das fiel dieses Jahr extrem auf, muss ich sagen. Das hat im Stall alles gelaufen hat, wie es besser hätte nicht gehen.
Also hast du ein sehr starkes Team hinter dir.
Ja.
Wie viele Leute nimmst du dann aus deinem Stall oder aus deinem Team mit zur Körung? Wer arbeitet dann noch alles mit?
Alina, meine Freundin Dani, meine Mama ist immer gerne mit. Und dann sind noch so ein paar Mädels hochgekommen, die so auf so Schüler noch sind, die uns gerne helfen. Die sind auch mit da gewesen. Aber weil man die am Ende alle mal mitnimmt, weil die auch wissen wollen, wofür tun wir es und sind dann gerne auch mit da. Aber am Ende kommt es gar nicht auf diese große Masse an, sondern jeder muss wissen, was er tut. Dann habe ich sehr, sehr viel Glück, dass Tobias Schult mir immer zur Seite steht. Also wir beiden haben ein sehr freundschaftliches, gutes Verhältnis über die Betriebe hinweg. Dass wenn er Hengstdorfer Körung hat, laufe ich bei ihm hinterher und andersrum dasselbe. Und dass wir wissen beide, was wir tun müssen. Und deswegen müssen wir uns auch vorher nicht treffen, um es zu üben. Weil jeder weiß irgendwo, wie Pferde reagieren können. Und es ist eingespielt.
Da kommt dieser Teamgeist wieder raus, den du
genau
vorhin schon
angesprochen
hast. Du hast gerade das Longieren angesprochen. Es gibt ja auch immer wieder Kritik oder Diskussionspunkte rund um Reitpferdekörung. Wie alt müssen die Pferde sein? Wie alt dürfen sie sein? Sollen wir longieren? Sollen wir nicht longieren? Ist es zu früh? Wie stehst du dazu? Was ist da deine Meinung als Tierschutzgesichtspunkten?
Ich finde, das Longieren ist immens wichtig. Wir überfordern die Pferde nicht damit. Die werden jetzt nicht jeden Tag zusammengeknallt oder wie man sich das vorstellt. Ein Pferd wird locker, immer bergab, also mit Dreieckszügeln vorwärts, abwärts longiert. Nicht jeden Tag eine halbe Stunde, aber 3-4 Mal die Woche eine Viertelstunde reicht im Grunde auch aus. Die müssen am Ende bei Laune bleiben, sie müssen auf dem Paddock. Aber am Ende des Longieren ist immens wichtig für ein Reitpferd nachher zu beurteilen, hat er eine gewisse Balance, kann er den Galopp halten, wie geht er mit der Maultätigkeit um, ist er stark, ist er zu weich. Das ist ja alles was man im Grunde auch nachher beim Verkauf irgendwo ein Ansatzpunkt ist. Bloß wenn wir jetzt sagen, wir würden es abschaffen, dann würden wir hier auf dem Hof jeden Tag Kunden stehen haben, die Hengste an der Longe angucken müssen. Und das ist viel schlimmer. Also ich finde, das Longieren ist immens wichtig.
Ja, danke für diese ehrlichen Worte. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Hengste und die Körung geredet, aber Hengste ist ja nur ein kleiner Teil deines Betriebes. Jetzt geht es ja stark auf die Fohlensaison zu. Über 30 Fohlen kommen jetzt zur Welt. Wie viele sind davon deine eigenen?
Ich glaube, wir kriegen dieses Jahr 13 eigene Fohlen und dann hier nochmal 5 dazu, dann sind es 18 von uns und ich glaube 35 sind es insgesamt.
Nicht schlecht, da hast du ja so einiges vor in den nächsten Wochen und Monaten. Wann kommen die ersten?
Wir warten drauf, geht jetzt los. Ich glaube, also wir haben 6 Stück, die jetzt im Februar ausgezählt sind noch. Also wir müssen in den nächsten Tagen, gut ein bisschen später wird es, aber in den nächsten Tagen muss es purzeln.
Ja, spannend. Wie sieht denn bei dir jetzt so ein typischer Tagesablauf aus?
Ja, wir gehen morgens um 6:30 raus zum Füttern. Um 7 Uhr kommen die Angestellten. Die können direkt anfangen. Wir fangen direkt mit der Arbeit im Grunde an. Wir misten einmal die Woche, dann werden dick eingestreut. Und dass wir dann jede Woche einmal misten und einmal nachstreuen. Dann haben wir mit der Arbeit im Stall wenig zu tun. Da habe ich auch jemanden für, der dann immer Heu füttert. Wir haben jetzt die Ställe ein bisschen umgebaut, wie du gerade gesehen hast. Die fressen jetzt das Heu von der Stallgasse. Das sind nicht immer alles aus, und das habe ich bei Schönweide gesehen, wo ich Trocadero besucht habe, dass sie das Heu nicht alle durch den Stall ziehen und reinscheißen und reinpinkeln, wie das halt so ist, haben wir das jetzt mal umgeändert, aber dann fressen sie, haben die ganzen Tag was zu fressen, was ich irgendwo wichtig, immens wichtig finde. Ja, dann fangen wir an, um 7 Uhr quasi kommen die Mädels und dann werden Pferde fertig gemacht und um 6:50 stehe ich mit dem ersten Pferd in der Longierhalle. Und dann longieren wir auf 2 Zirkeln und 2 Mann machen fertig und dann wird da so ein bisschen getauscht, welche Pferde dann in eine Führanlage gehen, welche werden longiert. Ja, und dann geht's rund bis mittags, dann Mittagspause. Und abends nochmal, so, oder nachmittags nochmal, die es morgens nicht geschafft worden sind, nochmal mit raus und so ein bisschen, was so pflegetechnisch angeht und so. Aber das meiste sollte morgens passieren.
Du hast gerade vom Longieren gesprochen, wie ist das mit Reiten?
Ja, wir sind jetzt ist natürlich die Hengstsaison zu Ende. Jetzt reiten wir die Hengste, die noch übergeblieben sind, beziehungsweise die nicht gut genug waren als Hengst für die Körung. Aus den Laufstellen werden die jetzt angeritten und dann für die Auktionen vorbereitet. Und dann geht's jetzt ja stark auch auf die Stutenleistungsprüfung zu. Da haben wir auch immer noch so einen Zweig, dass wir jetzt die Stuten anlongieren und anreiten. Aber das wird am Ende so ein klein bisschen weniger hier im Betrieb.
Das Reiten?
Ja. So ein bisschen machen wir es weiter, aber nicht in der großen Maß, wie wir es gemacht haben, weil wir jetzt so viele Stuten haben, die abholen.
Dann liegt jetzt also das Augenmerk in den nächsten Monaten erstmal auf den Fohlen. Kommen wir da auch nochmal zurück. Du kriegst 18 eigene Fohlen. Wie hast du oder wie triffst du die Anpaarungsentscheidung? Was ist dir da wichtig?
Ja, wichtig ist am Ende immer die Stute. Man sollte die Stute kennen. Das größte Fundament vom Fohlen musst du erstmal bei der Stute sehen. Und dann kannst du versuchen, man versucht ja immer, das Negative von der Stute über den Hengst auszugleichen, ist ja auch nicht immer einfach. Aber man muss irgendwo schon seine Stute kennen und auch über die Jahre merken, so und so hat er sich vererbt oder hat sie sich vererbt. Und mit so einem Hengst kannst du vielleicht das noch ein bisschen optimieren. Aber am Ende kommt ganz viel drauf an. Das muss man auch immer wissen, dass die Stuten viel, viel mitbringen.
Viel mitbringen? Was bedeutet das für dich? Was ist dir bei einer Stute dann besonders wichtig?
Ausstrahlung, Rittigkeit. Die machen alle bei uns eine Stutenleistungsprüfung, bevor sie in die Zucht gehen. Ja, schön wäre, wenn sie eine Staatsprämie haben, ist aber auch nicht immer überlebenswichtig. Auch eine Verbandsprämienstute kann Siegerhengst machen, wie wir bei Biebauer gelernt haben. Aber die müssen sich gut bewegen, die müssen korrekt sein, die müssen ein gutes Fundament haben und im Kopf gut sein. Wenn du eine hast, die sich schon nicht reiten lässt, dann musst du auch nicht mitzüchten.
Und wenn du sagst, die Stute macht ja doch den größten Anteil aus oder ist dir besonders wichtig, trotzdem brauchen wir ja einen Hengst. Wie wählst du einen Hengst aus? Nutzt du da am liebsten Hengste, die du vielleicht auch selber vorbereitet hast?
Viel, muss ich sagen, weil die letzten Jahre, dann guckst du bei anderen auch, boah, toll, toll. Und man hat ja seine Pferde immer selber im Stall gesehen. Und Am Ende, glaube ich, ist das schon wichtig, dass man sie nicht nur einmal von einer Hengstschau sieht, sondern auch öfter sieht. Also ich habe immer viele Hengste, wie auch Forte Permien in Fort Romans, die ich vor 2 Jahren hatte, der Reservesieger war, den habe ich eingesetzt. Wie Power kriege ich dieses Jahr 2, 3 Fohlen von? Da habe ich einfach hintergestanden. Und dann muss man die auch, weil man weiß da die Vor- und Nachteile.
Und man muss den jungen Hengsten ja auch eine Chance geben.
Ja, das ist bei den Dressurpferden eh komplett anders als bei den Springpferden. Das bei den Dressurpferden werden die Junghengste genutzt, weil man irgendwo den Zuchtfortschritt ja auch machen möchte. Und bei den Springpferden ist es leider, ob es leider ist, weiß ich auch nicht, aber da geht es immer auf die Althengste. Ne? Nur die sportlichen internationalen Hengste werden bei den Springstuten genommen dann, ja.
Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Was meinst du?
Ich glaube ganz ehrlich, dass es ein bisschen Nachteil ist. Nicht falsch verstehen, aber am Ende, wenn ich das in Belgien sehe, werden immer noch viele Junghengste eingesetzt, weil am Ende will man ja einen Zuchtfortschritt. Und wenn wir jetzt nur auf die internationalen erfolgreichen Pferde gehen, hat das ja nicht unbedingt was unbedingt mit Körperbau und Fundament zu tun, sondern einfach, wie springt darüber, was ja auch irgendwo gut ist. Aber am Ende möchte ich ja auch irgendwo ein schönes Fohlen züchten. Wenn ich jetzt manche internationalen Hengste sehe, die haben wenig mit dem Vatertier zu tun. Und wir haben uns, seitdem wir diese Turnierauktionen haben, sehr auf nur internationale Hengste werden auktioniert. Dadurch wird auch auf der Körung kein Junghengst mehr gekauft von der Hengststation, weil am Ende deckt er doch nur 5 Stuten. Dafür lohnt sich's nicht. Um ein korrektes Pferd zu züchten, wäre es eigentlich viel besser, wenn man mal viel mehr Junghengste wieder einsetzt, um wieder Blutvielfalt mit reinzubringen. Das ist meine Meinung, aber gut. International Pferde, die natürlich international gehen, haben natürlich ihren Reizpunkt. Die kennt jeder. Und die haben es auch geschafft, international zu werden. Das ist natürlich auch wieder ein Pluspunkt. Aber verkäuflich sind natürlich die von den internationalen Vätern deutlich besser als vom Junghengst.
Ja, auf jeden Fall sehr interessante Worte dazu. Du kriegst jedes Jahr ja viele Fohlen und bist bei den Geburten wahrscheinlich auch oft dabei. Gibt es da so ein Erlebnis, an das du dich ganz besonders erinnern kannst?
Ja, vor 2 Jahren die Stute, die ich mir als erste gekauft habe von Familie Schulte, Biene Meier, hatte ich von Eldorado decken lassen. Jetzt kam nachts der Alarm, ich bin raus, kam schon so eine etwas dunkle Fruchtblase und dann kamen 2 Füße. Was aber 2 ganz verschiedene, ein großer und ein kleiner Fuß war. Und dann bin ich da ziemlich reingekrochen, muss ich sagen. Und dann waren da 2 Fohlen, Zwillinge, ein großer, ein kleiner. Dann musste ich den Kleinen erst zurückschieben. Dann haben wir den Großen geholt und dann den Kleinen. Das war schon eine schwierige Geburt. Und die Fohlen haben beide erst überlebt, aber die Stute ist 10 Minuten später verstorben. Das war schon hart, weil es einfach mein erstes Pferd war, was ich hatte, wo ich sehr, sehr viel Glück mit hatte. Und und die hat auch jetzt die letzte Stute, aus der war die Esmeralda, die Emerald-Stute, die letztes Jahr auf der Elite-Schau 2. war. Die bleibt jetzt. Aber das war schon so eine Sache, die bleibt einem schon in Erinnerung. War nicht so schön.
Nee, das glaube ich. Das hört sich auch wirklich nicht so schön an.
Aber es gibt halt immer, es gibt schöne Momente, aber es gibt auch solche Momente, die vergisst du dann auch nicht.
Ja, auch traurige Momente, aber umso schöner, dass du dann noch das Fohlen oder jetzt die Stute daraus hast, mit der du weiter züchten kannst, um das Blut weiter zu erhalten. Wie geht es denn nach der Geburt mit den Fohlen weiter? Überlegst du dir dann im Fohlenalter schon, welche Wege die einzelnen Tiere eingehen werden?
Ja, schon. Also wir werden auch dieses Jahr einen Teil auch über die Auktion verkaufen als Fohlen, weil selber so viele will ich auch nicht aufziehen. Aber am Ende, glaube ich, sieht man schon so ein bisschen in die Richtung, wo es hingehen soll. Die Guten muss erhalten. Man kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt nur die Schlechten verkauft. Das macht man ja auch nicht. Aber am Ende will ich so ein bisschen mehr dahin, dass wir als Fohlen schon vermarkten, gerade die Springpferde. Weil ich mich von diesem Springpferde, weil das alles so, wenn ich das mit meinen Dressurhengsten so weitermache, wird das mit den Springpferden schon schwierig, muss ich sagen. Das habe ich dieses Jahr auch gemerkt. Ich habe nur noch 3 Stück gehabt, aber am Ende, wenn du dann noch Freispringen aufbauen sollst und so, das wird schon viel. Ne?
Und noch 12 Stück longieren musst.
Ja.
Ja, dein Betrieb ist ja ganz vielfältig und deine Arbeit, was wir jetzt so über die letzte halbe Stunde gehört haben. Du bist auf ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Gibt es so eine Veranstaltung, wo du sagst, das ist meine Lieblingsveranstaltung im Jahr?
Gut, das muss ich sagen, mein Herz hängt immer noch, oder am meisten am Westfälischen, muss ich sagen, von hier komme ich, da komme ich her am Ende Und die Körung ist immer wieder was Besonderes. Das ist einfach jedes Jahr aufs Neue.
Ja, erstmal vielen Dank für deine ganzen Ausführungen hier. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Was ist bisher noch ein unerfüllter Traum von dir in Sachen Pferd?
Ein unerfüllter Traum ist, wenn du selber ein Pferd gezogen hast und es läuft nachher international oder ja, Bundeschampionat hatte ich schon Pferde, aber am Ende, dass es auch weitergeht, dass man aus seiner eigenen Zucht irgendwann auch mal sagen kann, international kommt einer an. Das ist irgendwo schon ein großer Traum am Ende.
Dann würde ich sagen, drücken wir dir dafür ganz herzlich die Daumen für die Zukunft und vielen Dank für das nette Gespräch.
In der nächsten Folge geht es um das Thema Auktion. Was sind die Vorteile eines Auktionskaufs? Welche Kriterien muss ein Pferd erfüllen, um zugelassen zu werden? Welche Kosten entstehen und was passiert hinter den Kulissen? Britta Knaub spricht mit dem westfälischen Auktionsleiter und Auktionator Thomas Münch über die verschiedenen westfälischen Auktionen und seine ganz persönlichen Erlebnisse im Auktionsgeschäft. Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.